Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Heute haben wir ja anlässlich des Frauentags ein kleines Special für euch vorbereitet, auch wenn der Frauentag jetzt wieder schon ein paar Tage her ist. Eigentlich sollte ja sowieso jeder Tag ein Frauentag sein, ne? Aber wir haben uns den Aktionstag auf jeden Fall zum Anlass genommen, einfach mal darüber nachzudenken, ballern Frauen anders als Männer? Das haben wir uns gefragt. Wir Frauen, wir sind ja von unserem monatlichen Zyklus irgendwie ohnehin schon sehr beeinflusst und vielleicht beeinflusst das ja auch unseren Konsum, beziehungsweise vielleicht hat das Einfluss auf die Wirkung von Substanzen. Und mal ganz abgesehen davon, also von diesen biologischen Einflussfaktoren, haben Frauen, ja, wenn sie Substanzen gebrauchen, auch irgendwie noch immer einen anderen Status als Männer. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, allein das Bild von dem rauchenden und saufenden Mann in der Öffentlichkeit, das wird anders bewertet, wie das Bild einer Frau, die das gleiche Verhalten an den Tag legt. In dieser Folge widmen wir uns also den möglichen Unterschieden beim Drogengebrauch von Menschen mit Eierstöcken. Konsumieren Frauen wirklich anders als Männer? Und wenn ja, weshalb? Gibt es Unterschiede? Was sagt die Forschung? Und was muss Frau beachten? Darum geht es heute in dieser Folge, ja, mit der wundervollen Andrea und meiner Wenigkeit Jessie. Hallo Andrea, wir haben ja keinen externen Gast. Du musstest dich jetzt also wirklich tief in dieses Thema einlesen, damit ich dich jetzt mit meinen Fragen löchern darf, ne?
Ja, hi Esma und schön wieder dabei zu sein und ja, du hast vollkommen recht. Wir haben uns ganz große Mühe gegeben, noch eine weibliche Forscherin im Idealfall zum Thema zu finden. Ich habe auch mit ganz vielen Frauen sprechen können, aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass die Forschungslage so dünn ist, haben sich einige Frauen vielleicht nicht ganz getraut oder das war dieses Mal ein bisschen schwierig und ich würde mich jetzt einfach tatsächlich auf das beschränken, was wir gut valide recherchieren konnten und wirklich auch mit gutem Gewissen an die breite Masse rausgeben können.
Genau, weil wir beide haben uns zum Thema eingelesen und jetzt muss man sagen, also wenn man jetzt, weiß ich nicht, Drogen, Feminismus oder weiblicher Konsum, wenn man sowas eingibt, da bekommt man schon viele Treffer. Aber wie du das eben gesagt hast, valide oder eine wirklich wissenschaftliche Fundierung ist es nicht immer. Es ist ganz oft Meinung, ne, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Weißbeiträge, dass Drogenkonsum auch feministisch sein kann, liest oder eben, weiß ich nicht, auch Beiträge in der Welt habe ich gefunden, die dann vielleicht die steile These aufstellen, dass Frauen vielleicht suchtaffiner sind. Sag mal, wenn du das Wort Unterschiede hörst, gibt es da, was fällt dir da bei der täglichen Arbeit, bei deiner täglichen Arbeit als erstes ein?
Also in Bezug so auf die Drogenberatung konnte ich so in den letzten Jahren feststellen, und das lässt sich auch, also das bestätigen tatsächlich auch andere Kolleginnen und Kollegen, dass das Gebrauchsmuster, also die Art, wie Drogen gebraucht werden, sich unterscheidet und auch generell so der Umgang mit Belastung, mit Emotionen und Risikoverhalten. So, und da können wir auf jeden Fall sagen, dass das unterschiedliche Ursachen hat. Das ist einmal evolutionsbedingt und einmal natürlich sozialisationsbedingt, ne? Also Frauen haben zugeschriebene Rollen, Männer haben zugeschriebene Rollen, Kinder auch, Jugendliche und so weiter. Da können wir halt auf jeden Fall ein paar Unterschiede erkennen.
Welche sind denn die Unterschiede? Jetzt hast du schon ein paar gesagt. Frauen haben natürlich auch irgendwie sind hormonell anders aufgestellt, ne, zyklusbedingt alleine. Wie wirkt sich das denn aus?
Ja, also hier zu diesem Riesenblock Zyklus und Menstruation würde ich danach noch gerne kommen, weil da können wir tatsächlich ganz viel sagen. Aber so vom Verhalten und Umgang mit Belastungen wurde halt immer wieder festgestellt, dass Frauen eher dazu tendieren, introvertierter zu sein, also Dinge eher mit sich ausmachen, Dinge eher ruhig ausmachen, und dass Männer eher impulsiver seien. Einerseits sagt man, das könnte eventuell am Testosteron liegen, dass der Testosteronspiegel bei Frauen viel, viel niedriger ist. Denn Testosteron hat Einfluss auf Impulsivität, auf jeden Fall bei Ratten. Es gab da auch Experimente mit Menschen, das ist aber tatsächlich nicht stringent bewiesen worden. Also nicht in jedem Fall war es dann tatsächlich so. Deswegen da vielleicht so ein bisschen vorsichtig sein, gleich Testosteron als Lösung zu nehmen. Ich würde es tatsächlich wirklich auf Sozialisation zurückführen und Evolution. Und bei Sozialisation meine ich tatsächlich, man erwartet von Frauen in der Gesellschaft kein impulsives Verhalten. Frauen, die extrovertiert sind, die ihre Emotionen impulsiv ausleben, die sich, sagen wir mal, auf dem gleichen Extrovertiertheitslevel verhalten würden wie Männer, werden immer noch als unangenehm empfunden oder als fallen außer Rolle raus. Und das ist auf jeden Fall was Antrainiertes, denke ich. Und was wir halt auch wissen, evolutionsbedingt, dass bei Frauen der Frontalkortex, also wo unsere Vernunft sitzt, unsere Selbstregulation, dass der bei Frauen ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Und hier wird dann tatsächlich vermutet, dass dadurch das Risikoverhalten bei Frauen ja ein bisschen anders ist, also dass wir vorsichtiger sind und unsere Emotionen teilweise auch besser regulieren können. Und hier wird einfach tatsächlich vermutet, der Klassiker, der Mann ist jagen gegangen zur Höhlenzeit und Frau hat sich um Nachwuchs gekümmert, dass das damit zusammenhängen könnte und sich über die Jahre dann auch in unserem Gehirn manifestiert hat.
So ganz runtergebrochen, wenn ich das mal zusammenfasse und du sagst mir, ob ich damit richtig liege, klingt es für mich so, als hätten Frauen eher so eine natürliche Hemmschwelle, weil sie zum einen das natürlich neurobiologisch irgendwie so ein bisschen ausgeprägter mit an die Hand gegeben haben, aber auch als gesellschaftlich, dass man Frauen eher anguckt, gerade bleiben wir mal beim Freizeitkonsum, dass man Männern Freizeitkonsum eher durchgehen lässt, sowohl beim Alkohol, ein besoffener Mann, den empfindet man vielleicht nicht so, den bewertet man vielleicht nicht so abwertend wie eine besoffene Frau oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Ist es so?
Das ist auf jeden Fall so. Da gab es richtig Forschung zu, Einstellungsforschung. Ne? Wie nehmen wir Substanzgebrauchsverhalten oder Drogengebrauchsverhalten oder wie man Alkohol trinkt, wie wird das wahrgenommen? Und das ist tatsächlich so. Frauen, die Drogen oder Alkohol in der Öffentlichkeit gebrauchen, werden wesentlich negativer bewertet als Männer. Das ist tatsächlich so.
Genau, dass sie dann schneller in eine Schublade gesteckt werden. Und dazu kommt dann eben noch, dass sie vielleicht nicht so risikobehaftetes Verhalten tendenziell von ihrer Neurobiologie aus, dass sie dafür nicht so affin sind. Dann könnte man ja meinen, dass Frauen viel seltener Suchtpotenzial entwickeln als Männer. Ist ja eigentlich erstmal was Positives.
Ja, das wäre ja dann die berühmte Kausalität, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Denn dieses introvertiertere Verhalten, gerade was so negative Emotionen oder vielleicht auch Belastungen betrifft, führt ja auch dazu oder kann dazu führen, ne, auch das ist nicht kausal, also kein direkter Zusammenhang, dass manche Frauen tatsächlich Dinge eher mit sich ausmachen, Belastungen nicht aussprechen, vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, ne, weil sie vielleicht durch eine Doppelrolle belastet sind, Mutter und Arbeit beispielsweise. Es gab vor einigen Jahren eine Studie, die sich mal angeguckt hat, wie ist denn so eigentlich das Verhältnis zwischen Substanzabhängigkeit und Bildungsgrad. Das bringe ich jetzt ein, weil da was ganz Spannendes rausgekommen ist. Die haben sich nämlich das Thema Alkoholabhängigkeit angeguckt und da ist rausgekommen, dass Frauen mit akademischen Bildungsabschlüssen eine Tendenz haben, eher alleine zu Hause zu trinken und so beispielsweise auch Überlastung und Stress kompensieren und es eben nicht draußen in der Bar mit den Kumpels machen. Und das finden wir dann tatsächlich eher wieder bei Männern in handwerklichen Berufsgruppen. Und das zeigt sich tatsächlich dann wirklich auch in der Abhängigkeitsstatistik, ne, dass wir teilweise mehr Frauen finden mit höheren akademischen Abschlüssen und weniger Männer. Aber das zeigt eigentlich nur nochmal das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass dieses introvertierte Verhalten tatsächlich auch einen Nachteil haben kann. So, und um aber auf das einzugehen, was du noch gesagt hast, hier das mit der Abhängigkeit, ne, dass Frauen eher abhängig werden könnten oder dass es da einen Unterschied gibt, da wissen wir tatsächlich gar nichts zu. Das kann ich so nicht bestätigen. Das Einzige, was wir wissen und sehen, in der Suchthilfe haben wir ein Drittel Frauen in den Hilfen und zwei Drittel Männer. Mhm. Aber auch das gibt keinerlei Aufschlüsse darauf, ob Frauen tatsächlich mehr abhängig werden oder schneller abhängig werden. Mhm. Das der Umgang einfach, ne?
Jetzt hast du schon gesagt, der Umgang ist ein anderer. Frauen machen das vielleicht auch eher mit sich selbst aus, machen das vielleicht auch eher zu Hause aus, machen es vielleicht ein bisschen heimlich. Fühlen Frauen sich dann auch vielleicht von speziellen Substanzen mehr oder weniger angesprochen? Kann es vielleicht hier auch sein, von dem amerikanischen Markt hat man dieses Klischee, diese Schublade so im Kopf, ne? Es gibt dieses Lied von den Rolling Stones, Mama's Little Helper, dass sie dann vielleicht eher medikamenteaffin sind, weil man da nicht so ein Substanzproblem hat. Das sind ja Medikamente.
Ja, also erstmal vielleicht noch einen ganz kurzen Satz für unsere Hörerinnen und Hörer. Also bitte nicht pauschalisiert verstehen. Ne? Das sind jetzt alles tatsächlich Beobachtungen so aus der Beratungstätigkeit, aus den Dingen, die wir in der Drogenhilfe und auch in unserer Tätigkeit bei Sonar beobachten können und was wir recherchieren konnten. Nichts davon ist tatsächlich pauschalisiert übertragbar, denn jeder ist ja individuell und gerade jetzt, wo wir uns noch mehr mit unseren eigenen Rollen auseinandersetzen und Erwartungen, die wir so haben, verschiebt sich das ja auch in manchen Regionen. Das war mir nochmal wichtig, das zu sagen. Wiederhol nochmal deine Frage, bitte.
Ja, also ob sich Frauen von anderen, von speziellen Substanzen angesprochen fühlen, dass Männer zum Beispiel, weiß ich nicht, lieber Kokain nehmen und Frauen, weiß ich nicht, lieber Pilze, weil es so herzöffnend ist. Oder dass sie sich vielleicht auch von anderen ansprachen, ne? Wenn ihr zum Beispiel eine Hilfe angebot, dass ihr den Flyer anders gestalten müsst für Männer als für Frauen.
Ja, also fangen wir mal mit den Substanzen an. Also was ich beobachten kann und wo ich dir recht geben kann, ist beim Thema Medikamente. Das sehen wir tatsächlich in den Alkohol- und Medikamentenberatungsstellen, dass da auf einmal wieder die Anzahl der Frauen steigt. Da ist es dann mehr als ein Drittel Frauen, als normalerweise dieses 2:1 Verhältnis, was wir in der Suchthilfe haben. Allerdings sind das auch wesentlich ältere Frauen. Also das sind keine Frauen, die ich jetzt dem Clubkontext automatisch zuordnen würde. Und da erkennen wir beispielsweise diesen sozialisierten Aspekt, den ich vorhin benannt habe. Ne? Das sind dann Substanzen einerseits, die Emotionen dämpfen, ne? Also mit emotionalem Stress im Alltag klarkommen. Das sind häufig auch Frauen mit starken Doppelbelastungen, alleinerziehend und geringverdient und eventuell auch kein Zuschuss, mehrere Kinder, prekäre Lebenslage. Und es sind auch Medikamente, die zum Einschlafen helfen, durchschlafen und auch die Leistung steigern. Bei den Substanzen ist es tatsächlich ähnlich. Auch da, wenn es um sehr belastete Frauen geht, auch wieder das gleiche Beispiel, Niedriglohnsektor, Alleinerziehende, die haben das höchste Risiko. Da sind es dann auch wieder eher leistungssteigernde Substanzen im Alltag, also Amphetamine. Vor allen Dingen, und du hast es vorhin gerade angesprochen, früher waren es tatsächlich diese Mother Little Helpers, Yellow Pills. Ne, das kennen wir aus den 60er, 70er, 80er Jahren aus den USA, aus der Werbung.
Das klingt mir aber alles auch so ein bisschen nach Selbstmanagement, ne? Die Frau, die irgendwie so ihren Alltag zu gestalten hat, weil du hast ja im Prinzip als alleinerziehende Mutter 3 Kinder, Miete zu zahlen, wie willst du es machen? Kinder, Haushalt und Arbeit unter einen Hut bekommen. Das klingt mir so ein bisschen nach einer Bewältigungsstrategie auch, ne?
Genau, und das Substanzgebrauch ist ja letztendlich nichts anderes, ne? Wenn wir das jetzt rausnehmen aus dem Freizeitkontext und es nichts mehr mit eine schöne Zeit haben zu tun hat, dann ist es ja eine Bewältigungsstrategie. Das zeigt uns ja eigentlich immer nur, dass es irgendwo eine Baustelle gibt, wo wir Substanzen nutzen, um damit besser klarzukommen. Und bei dem, was wir jetzt gerade beide thematisiert haben, da sind es für mich eindeutig Erwartungs- und Rollenzuschreibungen. Ne? Es einfach nicht mehr zu schaffen, was von Frau erwartet wurde oder teilweise ja in manchen Gesellschaftsstrukturen noch erwartet wird.
Und aber auch hier haben wir natürlich wieder mit dem Klischee zu kämpfen, dass die Mutter an sich, da kommen wir jetzt gleich auch wieder zum Freizeitkonsum, erstens keine Drogen nimmt. Also und dann wahrscheinlich auch nicht feiern geht, ne? Weil ich denke mal, es ist was anderes, weil wie ist denn das bei euch in der Beratung? Jetzt der Vater, wenn er ein Suchtproblem hat, dann werden die Kinder nicht weggenommen, aber wenn die Mutter eins hat, schon, oder wie sieht es aus?
Nee, so einfach ist es Gott sei Dank nicht mehr. Aber was du gesagt hast, hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Ne? Wir hatten doch auch die Folge Elternschaft und Drogen und da ist es doch total deutlich geworden. Ne? Alleine wie die Reaktionen der Freunde oder Bekannter sind, die man denn im Club trifft. Ne? Wenn der Vater erzählt, der Kindspapa, er geht feiern und das ist alles organisiert und er hat Kinder zu Hause, dann wird die Person beklatscht und juhu und wie toll. Und wenn Frau das erzählt, dann reagieren die wenigsten Begeisterung. So, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man von manchen, je nachdem, wo man sich so bewegt, auch schief angeguckt wird. In der Drogenberatung ist es so, dass es keine Rolle spielt, ob jetzt der Vater oder die Mutter oder irgendeine andere sogenannte Person, sorgeberechtigte Person, vor uns sitzt. Hier ist für uns tatsächlich ausschlaggebend die Quantität und die Qualität des Kontakts. Also wenn ein Elternteil im Beisein eines Kindes dauerhaft konsumiert und dauerhaft dem Kind eigentlich vorlebt, wie man mit seinen Emotionen und Belastungen nicht umgeht, also nicht gut umgeht, dann ist es was, wo wir genauer hingucken. Aber das ist nicht geschlechtsspezifisch.
Okay, und das bedeutet jetzt auch nicht, dass wenn ich mich als Frau an ein Angebot quasi wende, das mich dabei unterstützt, weniger zu konsumieren oder vielleicht sogar komplett aufzuhören, ich muss jetzt nicht fürchten, wenn ich eine Mutter bin, dass man mir die Kinder wegnimmt, oder?
Nee, also uns geht's darum, erstmal Gespräch gemeinsam mit der Mama rauszufinden, inwieweit können denn die Bedürfnisse des Schutzbefohlenen, also des Kindes, noch wahrgenommen werden, weil das ist tatsächlich zentral. Und solange das gelingt, also unabhängig von der Belastung der Mama, dass auf Hunger beispielsweise oder auf emotionale Bedürftigkeit reagiert wird, und wir auch abschätzen können, dass die Substanzproblematik, also wenn sie schon sehr doll eingeschliffen ist, abgewendet werden kann, beispielsweise durch Beratung oder durch eine andere Hilfe und die Mama auch ein großes Interesse daran hat, dann ist das unproblematisch. Für uns wird es immer dann schwierig, wenn wir sehen, die Mutter kann die Verantwortung nicht mehr übernehmen und hat auch eine Schwierigkeit, damit sich jetzt wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann wird aber auch nicht sofort das Kind weggenommen. Das ist ein relativ langer Prozess. Kinder werden erst dann aus Familien entfernt oder in Obhut genommen, so ist ja der Fachbegriff, wenn die Gefahr für Leib und Leben und eine nachhaltige Schädigung nicht mehr abgewandt werden kann. Und das ist auch richtig gesetzlich geregelt und auch tatsächlich wirklich nicht so leicht. Aber ich verstehe auch die Angst davor und das wird ja auch in den Medien häufig ganz vereinfacht und sehr dramatisierend dargestellt. So ist es schon lange nicht mehr.
Ja, was vielleicht dann auch dazu führt, dass Frau denkt, sie müsste das mit sich ausmachen, ne? Also, dass sie vielleicht gerne ein Hilfeangebot irgendwie in Anspruch nehmen würde, aber ja, dass sie denkt, okay, man hat dann doch mit einem Stigma zu kämpfen und vielleicht hat das eher weitreichendere Konsequenzen als das positive Ergebnis, was ich mir vielleicht erhoffe.
Auf jeden Fall. Und ich würde es tatsächlich nicht nur auf die Mutterrolle beschränken. Ich würde es auch einfach auf die Form von Weiblichkeit ich würde die Form von der Weiblichkeit einfach noch gerne dazu nehmen, weil es spielt nicht nur eine Rolle, ob man Mutter ist. Ich nehme es so wahr, dass es schon ausreicht, eine Frau zu sein und dass dadurch schon erwartet wird, dass man anders Substanzen gebraucht, dass man nicht betrunken ist, dass man nicht wie so ein Macho-Shovi auf Kokain durch die Gegend rennt. Das wird nicht als typisches Frauenverhalten assoziiert in der Gesellschaft.
Also, dass wir da sehr in den Rollen, wenn es um Konsum geht, dass wir da auch noch mal viel mehr in den Rollen feststecken oder noch nicht so weit sind, wie vielleicht auch in anderen Bereichen.
Ja, also der, die eine, andere mehr oder weniger. Ne? Das unterscheidet sich ja immer so ein bisschen, wo in welcher Bubble man sich so bewegt. Aber es gibt ja durchaus noch Regionen, wo wir eine ganz tradierte Rollenvorstellung haben. Und da ist es definitiv auch so. Da spürt man das auch.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Spezialfällen, also Frau und Mutter sein oder vielleicht Frau und auch Abhängigkeit, eine Abhängigkeit entwickelt zu haben. Kommen wir vielleicht nochmal zurück, wirklich auf den Freizeitkonsum und vielleicht auch, wie ist es denn im Clubkontext? Verhalten, also welches Verhalten kann hier beobachtet werden? Du hast gerade schon dieses typische Paradebeispiel, ne, dass der Mann auf Koks so von wegen, ja, ich bin der Coolste, freut euch, dass ich hier bin. Ist das bei Frauen dann anders oder reagiert man dann darauf nur anders?
Also ich habe es mal so wahrgenommen, also vielleicht so als kleines Beispiel, wenn mal eine sehr extrovertierte Frau, die vom Substanzgebrauch drüber scheint, erlebt wird, dann wird darüber so richtig erzählt. Also auch wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden weggehe, das fällt dann halt auf. Bei Männern fällt das eher nicht so auf, weil wir es tatsächlich auch eher erwarten. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie siehst du das, wenn du ausgehst? Wenn du eine Frau siehst, die sich vom Substanzgebrauchsverhalten, ich sag's mal ganz platt, so verhält wie ein Mann.
Da gehöre ich zu, denn genau, ich bin so eine Frau. Und mir lässt man das lustigerweise total durchgehen, wo ich mir dann auch denke, das finden die Leute irgendwie, ich habe das große Glück. Ist vielleicht auch so eine Sache, wie lange man seinen Umkreis schon daran gewöhnt hat, so, dass man dann dazu neigt. Ich bin dann viel risikobereiter, bin dann auch in Stimmung, groben Unfug anzustellen, ne? Also wirklich. Und bei mir finden das die Leute meistens immer witzig. Aber es ist schon so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ne? Wenn man so in seinem Alltag so sehr nicht kontrolliert, ne? Aber wenn man dann so komplett loslegt. Aber die finden es, also bei mir ist es eher so, dass man das lustig findet. Ich habe eher so und nicht so eine richtige Angst, aber wenn man nicht unbedingt in einem Safe Space ist, hat man als Frau, die überdosiert ist, eventuell mit den größeren Konsequenzen zu rechnen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Ecke einschlafe und dann vielleicht befummelt werde, obwohl ich das nicht möchte. Ich denke, das sind so Sachen, die einem Mann eventuell seltener passieren. Das bedeutet, mir ist es schon immer wichtig, dass ich zumindest mit Leuten durch die Gegend ziehe, die auf mich gut aufpassen, wenn ich es mal nicht tue. Das ist, glaube ich, eine Notwendigkeit, die man als Frau eher hat als Mann.
Das auf jeden Fall. Das geht mir ganz genauso und allen weiblichen Personen, mit denen wir uns unterhalten, die im Club-Kontext unterwegs sind. Also ich erlebe selten eine Person, die mir dann erzählt, ich steige auch hackedicht sorgenfrei in die U-Bahn beispielsweise. Mhm. So, und die meisten Frauen, mit denen ich mich über dieses Thema unterhalten habe, die haben sogar erzählt, sie haben immer so eine Art Notfall-Euroschein noch im Portemonnaie, sodass sie immer ein Taxigeld haben. Das ist tatsächlich, finde ich, auch gar nicht so ein schlechter Tipp, wenn man sich da unsicher fühlt und dann vielleicht doch aus dem Club rauskommt und jetzt so merkt, öffentliche Verkehrsmittel, ich glaube, das traue ich mir vielleicht nicht so zu, den Weg oder was auch immer, dass man einfach dann noch einen Schein im Portemonnaie hat, um sicher mit dem Taxi beispielsweise nach Hause zu kommen und im Idealfall natürlich nicht alleine.
Genau, also das sind so Sachen, die ich in Bezug mit Frau sein und Kontrollverlust, das erlebe ich anders. Also das zum Beispiel mit meinen männlich gesprochenen Freunden ist auch so, dass die, die können sich spontaner auch mal im Park oder so besaufen. Ja. Und das macht man als Frau, denkt man eben schon drüber nach. Komme ich sicher nach Hause? Sind da Leute bei, die mich eventuell sicher nach Hause dann begleiten? Das bereitet man als Frau irgendwie ein bisschen weitsichtiger vor. So erscheint es mir auf jeden Fall.
Naja, und muss ja auch. Das Risiko ist faktisch höher, ne? Wenn du als Frau in der Öffentlichkeit bewusstlos wirst, weil du zu viel getrunken hast oder dich mit irgendeiner anderen Substanz überdosiert hast, ist das Risiko, dass du Opfer von Gewalt und sexualisierten Übergriffen wirst, richtig, richtig hoch. Wir sehen das ja auch daran, dass beispielsweise heterosexuelle Frauen auch viel lieber auf queeren Partys feiern gehen, weil da dieses Risiko tatsächlich sinkt und man sich auch ein bisschen freier entfalten kann und auch nicht permanent sexualisiert wird. Das kommt ja halt auch noch dazu, ne? Dass es dann egal ist, was du anziehst und nicht, also das Risiko, begafft und betatscht zu werden. Was du auch beschrieben hast, wird da als wesentlich geringer wahrgenommen. Und das liegt tatsächlich daran, dass da ein geringerer Anteil an heterosexuellen Männern unterwegs ist, so traurig das ist.
Ja, es ist schon eine Erfahrung, die ich auch mache, ne? Dass zum Beispiel, wenn man die Umwelt merkt ja dann auch, dass man gut einen im Kasten hat. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo man noch mehr oder noch häufiger von Männern angesprochen wird. Und dann ist es immer so ein Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt mach einen klaren Eindruck, ne, dass man dieses Nein nochmal gut vertritt. Und dass der andere dann gespiegelt bekommt, okay, die ist noch so klar, es klingt jetzt so räudig, ne? Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie denken, okay, die ist noch so klar, da kann ich jetzt nicht punkten. Ja. Wenn ich aber torkeln würde, nicht antworten würde, dann würde man da mich vielleicht schon auch in den Arm nehmen oder so. Also das ist, dass manchmal als Frau, die feiert, dass man dann immer so ein, okay, atme noch mal durch und mach einen möglichst klaren Eindruck und vertritt deinen Standpunkt gut.
Ja. Ja.
Also das ist schon immer nicht so die Leichtigkeit. Da kommen wir auch gleich zur Wirkung. Gibt es denn da Unterschiede? Werden Drogen, weiß ich nicht, anders abgebaut? Haben die eine andere Wirkung?
Also wir hatten es ja vorhin beide schon gesagt, ne, dünne Forschungslage. Ich würde mich tatsächlich jetzt nur auf die Substanzen beschränken wollen, zu denen ich was gefunden habe. Und das wären primär unsere beliebten Upper-Substanzen, Kokain, Ecstasy, Speed, also alles, was so Stimulanz, Amphetamin ist. Da gibt es tatsächlich Unterschiede in der Wirkung, aber das hat nichts mit den Substanzen zu tun, sondern tatsächlich mit dem weiblichen Zyklus. Und die größten Unterschiede spüren wir dann direkt vor, während und nach dem Eisprung.
Ach so, und das ist tatsächlich, dass die Substanz dann stärker wirkt auch. Ich bin zum Beispiel auch manchmal der Meinung, das ist bei Alkohol so, ne? Also manchmal vertrage ich das fantastisch und bin von mir selbst begeistert. Und manchmal trinke ich ein Glas Sekt und denke mir, ciao, das war's für heute. Und also wie ist das vor dem Zyklus? Ist es dann weniger intensiv oder wie sind da die Reaktionen?
Ja, also ist genau umgekehrt. Also direkt vorm Eisprung produzieren wir besonders viel Östrogen und Östrogen, also bei Östrogen wird tatsächlich vermutet, dass das die Ursache dafür ist, dass wir sensibler auf beispielsweise Kokain, MDMA und Speed reagieren. Das liegt vermutlich daran, dass diese Substanzen dazu führen, dass der Wirkstoff tatsächlich länger länger durch das Blut zirkuliert wird und andererseits auch Wasser mehr in den Zellen, also in unseren Körperzellen gebunden wird. Und dadurch kann die Substanz, so dauert es halt ein bisschen länger, bis die Substanz abtransportiert wird, abgebaut wird. Und vermutlich liegt es tatsächlich daran. Und nach dem Eisprung kommt noch mal ein anderes Hormon dazu und das hemmt dann diese ganze Sache wieder. Das nennt sich
Progesteron. Und ich musste so lachen, Andrea, ich musste so lachen, denn ich bin eine Person, gerade bei Kokain, dieses Graving habe ich ganz ausgeprägt. Ja. Und meine Ärztin hat jetzt einen Hormontest bei mir gemacht. Davon hatte ich zu wenig.
Siehst du,
so schließt sich der Kreis.
Genau. Und es wird tatsächlich auch in Zusammenhang gestellt, ne? Ja. Dass das Craving senkt und generell so die Gier des Nachlegens hemmt. Und das finde, also das ist für mich ja auch logisch, ne? Das ist nach dem Eisprung. Stell dir mal vor, die Eizelle ist befruchtet, dann wäre das ja quasi ein Hormon, was so ein bisschen schützt und hemmt.
Ne? Siehst du, ich habe immer gedacht, das liegt an meiner mangelnden Selbstkontrolle oder dass ich nicht willensstark genug wäre. Nein, es liegt einfach an meinem Hormonspiegel. Ich musste so lachen, denn genau im Prinzip hat das, was du herausgefunden hast, auch das meine Lebenswirklichkeit nochmal bestätigt.
Ja. Aber Vorsicht, ne? Craving hat natürlich nicht nur damit zu tun und schon gar nicht niemals mit Willen und Selbstdisziplin. Ne? Also das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, wer abhängig geworden ist, ist selber schuld und der muss sich einfach nur vornehmen, nicht mehr zu ballern.
So. Ja, gut, dass es so einfach nicht ist, das weiß ich wohl. Aber sag mal, gibt es denn auch Substanzen, weil ich meine, Kokain wirkt bei Männern und Frauen ungefähr gleich vom Verhalten her. Gibt es denn auch Substanzen, die irgendwie so bei Frauen irgendwie anders wirken?
Das würde ich per se tatsächlich so nicht sagen wollen, dass es da Unterschiede bei Frau und Mann gibt. Ich glaube, das liegt dann tatsächlich an der gesamten genetischen Ausstattung. Weil ich kenne tatsächlich Menschen, die eine sogenannte paradoxe Wirkung beschreiben. Also wo Substanzen ganz anders wirken als bei der Durchschnittsbevölkerung. So, das trifft beispielsweise auf Menschen mit ADHS oder ADS zu, wo Speed natürlich eine andere Wirkung hat. Ob man das jetzt geschlechtsspezifisch auch nochmal aufmachen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe dazu auch nichts gefunden. Es wäre nicht valide, da jetzt irgendwas zu sagen.
Ja, aber bei MDMA war es schon so, dass du gefunden hast, dass Frauen vielleicht ein bisschen mehr beim Konsum Acht geben sollten als Männer.
Ja, aber tatsächlich nicht wegen der Wirkung. sondern wegen dem erhöhten Risiko der Überhitzung und dann natürlich dem Hitzeschlag. Also für Frauen ist tatsächlich der Gebrauch von MDMA etwas riskanter als für Männer. Mhm. Und es hat tatsächlich genau den Grund, den wir eben gerade beide besprochen haben, dass nämlich die Substanz länger durch den Blutkreislauf zirkuliert und dass man halt einfach ein höheres Risiko hat, Herz-Kreislauf-Probleme zu bekommen, sich überzudosieren, ja, dann an einem Hitzeschlag beispielsweise zu versterben oder ins Krankenhaus zu kommen. Wir müssen ja nicht immer gleich jetzt vom Schlimmsten ausgehen.
Ja, das stimmt. Da sind wir im Prinzip auch schon wieder bei den Self-Use-Tipps angelangt. Welche Self-Use-Tipps würdest du denn Frauen ja mit an die Hand geben wollen, wo du sagst, okay, das sollte man tatsächlich beachten?
Ja, also das Wichtigste auch für dich, für dein Thema, was du angesprochen hast mit dem Kokaingebrauch, wäre tatsächlich einen vernünftigen Zykluskalender zu führen. Und mit führen meine ich tatsächlich nicht nur die Blutung einzutragen, sondern auch die Stimmung, auch wie die Haut sich verändert, weil das alles tatsächlich Aufschluss darüber gibt, in welcher Phase unseres Zykluses wir uns befinden. Früher gab es ja bei den Gynäkologinnen immer nur hier diesen hässlichen Ausdruck, der dann, weiß ich, nach 3-4 Tagen schon völlig verloddert in der Schultasche lag. So, und jetzt gibt es ja super tolle Apps. So, und ich persönlich, das ist jetzt kein Product Placement, ich persönlich kann die App Clue sehr empfehlen, also CLUE. Die ist kostenfrei und die Macherinnen dieser App, die geben auch alle Daten, die sie generieren, die anonymisiert werden, dann weiter an die Forschung. Also das ist dann quasi eine Win-Win-Situation. Und dort kann man wirklich ganz super eintragen, hat man zum Beispiel, ist man mehr horny, ne? Was ja beim Eisprung tatsächlich auch denn zutrifft. Wie ist es mit dem Appetit, Stuhlgang? Hat man verhütet? Hat man Alkohol getrunken? Und man kann dann seine Stimmung auch da so ein bisschen eintragen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man da so ein bisschen guckt, wie geht's mir vor dem Eisprung, währenddessen und danach. Weil, wissen wir auch aus den anderen Folgen schon, das hat Einfluss auf unsere Gebrauchsentscheidung. Ne? Wie dosieren wir uns?
Ja, Clue tatsächlich kann ich auch empfehlen. Es ist auch eine App, die ich verwende und das ist auch immer ganz spannend zu sehen, wenn man sie eine Zeit lang verwendet, ist sie ja sehr, sehr genau und dann weiß ich manchmal auch in Tagen, wo ich echt miesepetrig drauf bin, dass ich mir dann halt denke, okay, warum bist du denn so grundlos, so schlecht gelaunt? Und dann gucke ich immer auf meine Menstruations-App und denke mir so, ja, okay, da spielen auch ganz viel Hormone mit rein. Also es ist an sich auch eine super spannende Geschichte, selbst wenn man das jetzt nicht irgendwie verwendet, um seinen Konsum vielleicht auch besser im Auge zu haben.
Jo, ich kann das nur empfehlen. Also man kriegt einen viel besseren Kontakt auch zu sich selber. Also man versteht sich dann auch viel besser. Also vorsichtig muss Frau dann natürlich sein beim Thema hormonelle Verhütung. Denn da trifft das alles, was wir vorhin gesagt haben, auch zu Progesteron und Östrogen, das haut dann nicht mehr hin. Weil Hormone gegeben werden und dann gibt es ja keine Schwankungen mehr. Und das Gleiche trifft halt auch auf Personen im Transbereich zu. Wenn man schon eine hormonelle Behandlung bekommt, dass man da dann nochmal genau hinguckt, welche Hormone sind das und gerne auch Arzt oder Ärztin genau fragen, was das dann auch für Auswirkungen auf die Stimmung hat. Denn unsere Stimmung beeinflusst ja halt auch den Substanzgebrauch.
Ach so, also da kann es zum Beispiel sein, dass wenn ich die Pille nehme, sich das auch auf die Wirkung dann doch, weiß ich nicht, von auf Speed oder Kokain dann eben auch auswirkt, weil Pille ist ja auch ein Hormonpräparat am Ende.
Genau. Also die Pille suggeriert ja deinem Körper, dass du schwanger bist eigentlich. Ne? Also dass keine Fortpflanzungshormone in dem Sinne ausgeschüttet werden. Und von daher ist ja der Östrogen- und Progesteronspiegel, je nachdem, wie man, was für eine Pille man hat und welche Pausen man auch macht, ob es eine Pille mit Pause ist, das muss dann alles mitbedacht werden. Und da muss sich dann jede selber mit auseinandersetzen, was ist es für ein Präparat, ist es eine Mikro- oder Mini-Pille, wie verschiebt sich mein Hormonhaushalt, wie fühle ich mich in der Pause. Also vom Prinzip her müsste man da diese Technik mit dem Menstruationskalender oder App nochmal machen, nur halt aus einer anderen Perspektive. Ne? Also dass man dann nochmal guckt, man kriegt halt ein Hormon zugeführt oder Hormone, genau.
Das bringt mich jetzt zu einer anderen Idee und zwar Mischkonsum. Wenn ich zum Beispiel leide unter starker PMS und dann ballere ich mich natürlich immer mit Schmerzmitteln voll. Das ist wahrscheinlich dann auch schon Mischkonsum, ne? Wenn ich dann eine andere Substanz dem auch noch hinzufügen würde.
Ja, auf jeden Fall. Da muss man dann so ein bisschen gucken. Es gibt ja Schmerzmittel, die beschleunigen halt auch den Herzkreislauf. Ibuprofen, Paracetamol beispielsweise bei höher dosierten Konsum. Paracetamol geht auch auf die Leber, Ibuprofen geht auf den Magen. Und die meisten Partydrogen, die wir so konsumieren, insbesondere Speed und aber auch MDMA, die gehen ja halt auf den Magen, Alkohol auch. Mhm. Und das einfach auf jeden Fall mitbedenken. Und in der Literatur habe ich auch immer wieder gefunden, dass während der Menstruation beziehungsweise auch während des Eisprungs zu einem eher moderaten Konsum geraten wird, weil der Körper dadurch natürlich wesentlich weniger belastet wird. Ja. Und wir verlieren auch Blut, das darf nicht vergessen werden. Ne? Also im Blut sind ja auch wichtige Stoffe drin, die wieder nachproduziert werden müssen, Kalium, Magnesium, Eisen. Und das sind ja auch Substanzen, die wir, das sind ja auch Inhaltsstoffe, die wir ganz doll ausschwitzen teilweise oder abbauen während einer Feiernacht. Also das einfach auch mitbedenken.
Gibt es denn jetzt während der Recherche, wo du geschaut hast, gibt es denn Internetseiten, die du besonders gut empfehlen kannst oder die du ans Herz legen würdest, wo man sich noch tiefer einlesen kann zu dem Thema?
Also ich fand die Zusammenfassung von Frauen und Drogen auf der Seite drugs.com gar nicht so schlecht. Die haben das nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was Evolution ist, was Sozialisation ist und was wir schon valide aus der Forschung sagen können. Das war auch relativ gut verständlich.
Dann werden wir die auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken. Andrea, dann wären wir schon durch für heute. Ich bedanke mich, dass du dich so eingelesen hast.
Gerne, gerne. Du dich auch, ne?
Außerdem bedanke ich mich bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschalten möchtet.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.